Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
In den Vorbereitungen ist mir ein Cover von einem finnischen Film über den Weg gelaufen. Liebe zu verkaufen. Nun, das regt zu einer Frage an und zum Nachdenken. Ja, kann man denn Liebe verkaufen und kaufen? Ist denn Liebe eine Handelsware? Ja. Manche sprechen ja von käuflicher Liebe. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, da wird irgendetwas verwechselt. Da wird nämlich wahre Liebe mit einer sexuellen Dienstleistung verwechselt. Das sind zwei ganz andere Sachen. Und so stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt Liebe? Und wenn ich jetzt das Mikrofon hätte, mal rumfragen würde, wäre sicherlich spannend, oder? Jeder hatte wahrscheinlich so seine Vorstellung, oder? Was ist denn jetzt Liebe? Nun, die Frage ist, kann ich oder seht ihr zum Beispiel gerade jetzt die Liebe, die ich hier im Herzen habe, für Tatjana, meine Frau? Könnt ihr das sehen? Ja, jetzt so nicht, oder? So spannend. Und das hat mich dann dazu gebracht, das ist ja eigentlich ganz gleich wie der Glaube. Möcht ihr euch erinnern, Jakobus hat ja geschrieben in seinem Brief, und da hat er eben über den Glauben geschrieben. Jakobus 2,18. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben Glauben und der andere hat gute Taten. Ja, wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten oder guten Taten fehlen? Ich dagegen kann meinen Glauben dir zeigen durch meine Taten. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal das Experiment und nehme diesen Vers und anstatt Glauben ersetze ich das mal mit Liebe. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Liebe und der andere hat gute Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deine Liebe beweisen ohne Taten? Ich dagegen kann dir meine Liebe zeigen durch meine Taten. Also Liebe wird sichtbar durch das, wie wir uns verhalten, wie wir gegenüber jemandem sind, das, was wir ihm schenken, geben, für ihn tun. Also mit anderen Worten, Liebe wird sichtbar mit dem, was du gegenüber dem anderen auch aktiv zeigst. Das kann in Worten sein, indem du sagst, ich liebe dich. Aber vielleicht kennt ihr das. Manchmal, wenn so Schwierigkeiten zwischen Mann und Frau sind in Paarbeziehungen und der Mann sagt, ja, ich liebe dich. Und die Frau sagt, ja, aber das sehe ich gar nicht. Kennt ihr das? Nun, wir sehen also das mit der Liebe, ist doch recht kompliziert. Nun, ich habe dann gedacht, der Paulus, der hat doch mal was geschrieben über Liebe. 1. Korinther 13. Und der sagt da, die Liebe, sie ist langmütig. Langmütig ist ein anderes Wort für geduldig. Geduldig und gütig. Sie neidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, Märkte sind immer eigentlich Negativbeschreibung, was sie nicht ist, oder? Man fragt ja Paulus, sag uns mal, was es ist, oder? Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Wir sehen also, Wahrheit und Liebe, die gehören irgendwie zusammen. Wenn ich wahrhaftig bin mit meinem Nächsten, ist das ein Teil meines Liebesbeweises. Sie erträgt alles. Sie ist nicht gerade immer auf 180, oder? Wenn irgendetwas ist, das mir nicht passt. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Und doch, irgendwie ist die Liebe so geheimnisvoll, vielschichtig, eben schlecht fassbar. Und das ist natürlich jetzt die Frage, habe ich gedacht, ja gut, also vielleicht diejenigen, die sich in der Geschichte auskennen, in der Renaissance, da hieß es im Lateinischen ad fontes, das heißt, geh zurück zur Quelle. Also wir müssen zur Quelle gehen. Wo ist denn überhaupt die Quelle der Liebe? Und da ist mir dann der Johannes in den Sinn gekommen. Der Johannes wird ja oft auch benannt, der Jünger der Liebe. Und er selber hat gesagt, in seinem Evangelium hat er nie gesagt, ich Johannes, oder schreibt das, sondern er schreibt von sich, den Jünger, den Jesus liebt. Interessant. Und er hat in seinem ersten Brief geschrieben, Gott ist Liebe. Müssen wir mal nachdenken. Gott ist Liebe. Also die Quelle der Liebe ist bei Gott. Es ist das Wesen Gottes. Es ist nicht nur ein Attribut, eine Eigenschaft. Nein, es ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Also jetzt haben wir die Quelle gefunden. Das ist natürlich die Frage, ja, wie kommt jetzt diese Liebe Gottes, die wir ja oft mit dem griechischen Ausdruck Agape-Liebe und damit meinen wir eben die selbstlose Liebe. Oder wir kennen das ja, wenn jemand liebenswürdig ist, dann haben wir kein Problem, so eine Person zu lieben, oder? Wenn sie aber weniger liebenswürdig ist, oder, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und eben diese selbstlose Liebe, wie kommt denn die jetzt überhaupt in mein Herz rein? Weil irgendwie merken wir ja alle, irgendetwas stimmt nicht so ganz, oder, mit unserem Herzen. Und das ist übrigens seit dem Sündenfall so. Und dann sagt uns der Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Boah. Also in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, hat der Heilige Geist Wohnung genommen in dir und damit ist die Liebe Gottes, eben Gott ist Liebe und seine Liebe, ist in unser Herz ausgegossen. Das ist eine fantastische Meldung, weil jetzt habe ich doch die Möglichkeit, diese Liebe zu leben. Ich möchte wie so drei zentrale Aspekte aufzeigen. Liebe kann man nicht einfordern, Liebe kannst du nur schenken. Deshalb ist es auch unsinnig, wenn jemand sagt, du musst mich lieben. Das geht gar nicht. Du kannst jemanden lieben und die Liebe kann erwidert werden. Das Zweite, die Liebe ist das Fundament jeglicher Beziehung. Jedida hat das sehr schön aufgezeigt. Ich staune immer wieder über diese Kreativität. Und jegliche Beziehung funktioniert nur, wenn die Basis, eben diese selbstlose Liebe, da ist. Sonst geht das nicht. Und das Dritte, die Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht einfach ein Gefühl. Das gibt es ja übrigens auch, oder? Habt ihr sicherlich auch schon gehört, oder? Da hat der Amore den Liebespfeil geschossen, oder? Und das war auf einmal verliebt, oder? Einfach so. Liebe, echte Liebe, ist eine Entscheidung. Ich sage, ich will lieben. Die Gefühle, das ist natürlich, sie sollten schon auch da sein, aber die Gefühle, das kennt ihr, oder? Die sind mal himmelhoch jauchzend und dann geht es mal wieder das Tal runter, oder? Dann sind sie wieder runter, dann geht es wieder rauf, oder? Aber die wahre Liebe ist eine Entscheidung und die ist da. Einfach mal diese drei Aspekte. Und genau diese drei Aspekte zeigt uns Gott mit seiner Liebe zu dir und zu mir. Johannes 3 sagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Jesus Christus, gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht für ewig von ihm getrennt ist, sondern ewiges Leben hat. Genau hier drin sehen wir diese Aspekte. Gott hat seine Liebe uns geschenkt. Das ist der erste Aspekt, den wir gesehen haben. Er bildet das Fundament für die Beziehung. Jetzt, wenn du diese Liebe annimmst und erwiderst, bist du in einer Beziehung zu Gott. Eine tragende, dauerhafte Beziehung. Eben ewig, ewiges Leben. Und es war eine Entscheidung. Gott hat in seiner Dreieinigkeit, die drei göttlichen Personen haben von Ewigkeit her entschieden. Wir wollen Menschen machen in unserem Bild. Wir wollen ihnen diese Freiheit geben, dass sie sich entscheiden können. Und wir wollen wirklich die Möglichkeit geben, dass sie wieder zurückkommen können in Jesus Christus. Es war ein Entscheid. Und so ist es auch in der Erwiderung von uns. Nun, das Hohelied, wenn wir jetzt zum Thema kommen vom Hohelied, ist eben ein Lied, das über die Liebe spricht, beziehungsweise eigentlich eben, es ist ein Lied. Es wird gesungen. Heißt im Hebräischen eigentlich Shir Hashirim, also Lied der Lieder. Und der Begriff Hohelied, das hatte Luther geprägt. Oder? Luther hat ja die deutsche Sprache mit der Bibelübersetzung, die 1545 komplett herausgekommen ist, die deutsche Sprache geprägt. Und der Begriff Hohelied, das hat er geprägt. Es wurde circa 1000 Jahre vor Christus vom König Salomon geschrieben. Es ist hebräische Poesie, besser gesagt eine Liebeslyrik. Es ist ein Wechselgesang. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, oder? Wechselgesang, also der eine singt, der Geliebte, Salomon, und dann singt wieder die Sulamit, die Geliebte. Und so ist es ein Wechselgesang, so singen sie einander zu. Und dann zwischendurch gibt es dann mal noch den Chor. Das sind die Töchter Jerusalems, die dann auch etwas mitteilen. Nun, Poesie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also bei mir war es so, als Kind, das war schrecklich, das auswendig zu lernen, so ein Gedicht. Erst später, als ich dann die Bibel kennengelernt habe, habe ich das schätzen gelernt. Weil Poesie und Lyrik im Besonderen ist eine spezielle Form der Sprache, die auf der einen Seite, ich sage mal so, komprimierter ist und Emotionen anspricht. Poesie ist nicht primär für den Verstand. Natürlich, der Verstand darf dann schon auch mit dabei sein, aber er spricht zuerst Emotionen an. Er nimmt uns mit. Eben, es ist oft beziehungsorientiert. Und wir kennen ja alle diese Lieder. Wie viele Lieder gibt es über die Liebe oder über Beziehungen? Und Poesie bringt uns eben hier eine andere Sicht der Dinge, bei der wir eben diese Beziehungsebene und die emotionale Ebene erleben können, erfahren können. Poesie verwendet auch viel Bilder und Symbole, die man dann zuerst mal noch interpretieren muss und oft dann auch in eine Beziehung setzen muss zu etwas, was man vielleicht erlebt hat oder sonst kennt. Es ist eine überschwängliche Sprache. Man darf die nicht immer literal nehmen. Oft sind Übertreibungen hier drin. Oder eben wirklich eine Sprache, bei der die Emotionen sehr stark sind. Zum Beispiel gerade der zweite Vers. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. So singt die Sulamit. Und gut, ich weiß es nicht, wer der Weinkenner ist. Und ein gutes Glas Wein, natürlich in Maßen, das ist etwas Feines. Aber wie hier dieser Vergleich jetzt gemacht wird, oder? Dann sieht man, wie das geht. Oder eben, es geht um Ästhetik. Es geht um Schönheit. Es ist nicht so wie, sage ich mal, beim Programmieren. Oder? Bei einem Programm geht es nur um Funktionalität. Oder? Bei einem Bericht in der Zeitung geht es um Informationen, die man weitergeben muss. Oder? Aber Poesie, da geht es um Schönheit. Eben Ästhetik. Die Schönheit der Schöpfung. Die Schönheit Gottes. Natürlich in den Psalmen auch, wunderbar. Gott hat alles schön gemacht. Deshalb im Vers 16 im Kapitel 1 sagt dann Salomon, siehe, ah nein, das ist ja auch die Sulamit, sorry. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Du bist schön, so lieblich. Das ist die Sprache. Das ist diese Sprache im Hohelied. Die hebräische Poesie ist noch ein bisschen speziell, ist ein bisschen anders als unsere Poesie im Deutschen. Wir haben immer diesen Reim und die Poesie im Hebräischen hat vor allem oder arbeitet oft mit Parallelismus, sagt man. Etwas wird wiederholt. In der Wiederholung ist oft eine Verstärkung drin. Nochmals ein anderer Aspekt, der gezeigt wird, eine Steigerung, eine Vertiefung. Zum Beispiel im Hohelied 8, wo wir dann nachher noch mehr Verse anschauen, gerade über die Liebe, heißt es, stark wie der Tod ist die Liebe. Wird verglichen, oder? Der Tod ist ja etwas eben todsicher, unwiederbringlich. Stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie das Totenreich ihre Leidenschaft. Also wir sehen diese Parallelen, Tod, Totenreich, hier wird die Liebe ebenso verglichen. Es verstärkt diese Aussage. Liebe ist etwas Mächtiges, das Starkes. Poesie ist aber eben auch faszinierend, weil sie eben vielschichtig ist. Das heißt, in einem Text hat man wie mehrere Bedeutungs- oder Deutungsebenen. Und wir sehen dann gerade hier diese Deutungsebenen, eben wir haben schon gehört, es geht um Liebe, es geht um Beziehung, es geht aber eben nicht nur um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht auch um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Nun, die Auslegungsgeschichte vom Hohelied ist eine sehr bewegte Geschichte. Die rabbinische Tradition, also die jüdische Tradition, hat übrigens ein Mindestalter von 30 Jahren vorgesehen, damit man reif genug ist, um diesen Text richtig zu verstehen. Dann gab es Ausleger, die haben das Ganze nur in der Beziehung, also die haben gesagt, das ist ein erotisches Lied zwischen Mann und Frau. Und gesagt, das ist der Inhalt von diesem Lied. Andere haben gesagt, nein, das ist Wort Gottes. Da geht es nur um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Im Alten Testament natürlich zwischen Gott, Yahweh, der Bundesgott Israels und Israel selber. Und neutestamentlich wenden wir das natürlich an auf Jesus Christus. Er ist ja unser Bräutigam und wir sind die Braut, die Gemeinde. Nun, wir haben uns hier jetzt wie folgt entschieden für diese Predigtserie. Also erstens mal, alle unter 30 dürfen bleiben. Dann, wie Jedi das sehr schön dargelegt hat, wir möchten die Anwendung des Textes auf zwei Dimensionen sehen. Also auf der einen Seite wirklich diese zwischenmenschliche Beziehung, die Liebe, eben Nächstenliebe, Liebe zum Nächsten, aber eben auch die Beziehung zu Gott, die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Innerhalb von dieser Beziehung, auch sehr schön vorhin gezeigt, nicht nur zum Kollektiv, eben zur Gemeinde, sondern zu dir, zum Einzelnen, du mit Gott. Und in der horizontalen, eben auch hier, in all den vielfältigen Beziehungen, wo wir drinstehen, wo die Liebe und der Ausdruck der Liebe unterschiedliche Formen hat und natürlich eben in der ganz speziellen, intimen Beziehung der Ehe. Nun, innerhalb von Poesie habe ich vorhin ja gesagt, es wird viel mit Bildern gearbeitet und mit Symbolen. So möchte ich beginnen jetzt mit Hohelied 8, Vers 6, dieser Vers. Leg mich an dein Herz wie ein Siegel. Wie ein Siegel oder Siegelschnur an deinen Arm. Wir haben hier ein Symbol, Symbol des Siegels. Nun, kleine Klammerbemerkung, wir haben uns auch entschieden, wir bringen einfach bei jeder Predigt immer drei Symbole, drei unterschiedliche natürlich. Und gleichzeitig möchten wir wie ermuntern, wenn ihr dann zu Hause das nochmals nach überdenkt und dann vielleicht lest, sucht andere Symbole, geht diesen Symbolen nach, forscht nach diesen Symbolen. Also übrigens kann man auch ChatGPT fragen, der weiß auch viel. Also, dass wir euch wie ermuntern wollen, oder? Dem nachzugehen. Klammer wieder zu. Nun, ein Symbol und die Deutung eines Symbols, das ist nicht Mathematik. Ich weiß nicht, ob wir hier Mathematiker haben. Bei der Mathematik ist es einfach so, oder? Eins und eins gibt jetzt einfach mal zwei. Ja gut, wenn ich bei der Burschenalgebra bin, ist es wieder anders. Aber was ich sagen will, das ist sehr exakt, oder? Da kann man sagen, okay, so ist es. Bei der Deutung von Symbolen, auch im Umgang mit Poesie, da gibt es Nuancen. Da gibt es eine Bandbreite von Deutungen und Erklärungen. Und wie ich vorher gesagt habe, diese Texte sind oft vielschichtig. Und genau da spielt dann eben auch der Heilige Geist in uns mit, wenn wir diese Texte lesen. Immer wenn du dich der Bibel näherst, um zu lesen, bete vorher. Bitte, Herr, zeig du mir, was du mir jetzt zeigen willst. Öffne meine Augen, dass ich die Schönheit von deinem Wort sehen kann und deine Botschaft hören kann, dass ich aufmerksam bin. Und da kann es sein, dass der gleiche Text mit einem bestimmten Symbol heute dir etwas ganz Bestimmtes zeigt und morgen vielleicht eine andere Nuance davon. Deshalb eben, wenn er jetzt sagt, ja gut, also da bin ich nicht ganz einverstanden mit deiner Deutung oder von diesem Siegel, es gibt eine Variation von Deutungen, die natürlich in einem Rahmen sein müssen. Nun, das Siegel, bekannt natürlich früher, wir denken da zum Beispiel an einen König, der hat eine Botschaft, die da musste rausgesendet werden an einen anderen König und dann hat er das diktiert, oder? Und dann am Schluss hat er seinen Siegel draufgegeben. Baff, oder? Und das Siegel, das zeigte ganz klar, das kommt wirklich von dort. Also das Siegel zeigte, man sagt ihm heute, die Authentizität. Das ist wirklich von diesem König. Zugehörigkeit. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand mit dem Brief unterwegs war, was ist das für ein Brief? Alter, das ist ein Brief vom König. Das kann dann nicht einfach so genommen werden. Das ist die Autorität von demjenigen, der das Siegel gegeben hat, ist ebenfalls mit dabei. Das ist also ein Symbol von dieser Autorität oder delegierten Autorität. Auf der anderen Seite durfte niemand das Siegel brechen. Also niemand durfte sagen, ja, lass mich mal reinschauen. Das machen eben die Hacker, oder? Die öffnen digitale Siegel, oder? Aber das durfte niemand öffnen. Nur dann der Empfänger, für den es gedacht war. Es zeigt eben die Unauflöslichkeit. Also das so ein bisschen der Bedeutungsraum, sage ich jetzt mal, von einem Siegel. Nun, wenn wir das versuchen anzuwenden jetzt auf die Liebe, was heißt denn das jetzt? Was für Eigenschaften sind denn jetzt hier mit einbezogen in der Liebe? Dann sehen wir Liebe, fangen wir auch beim letzten an, diese Unauflöslichkeit, Liebe ist eben verbindlich. Oder kann ich sagen, gut, heute liebe ich dich, morgen liebe ich dich nicht mehr. Und übermorgen vielleicht liebe ich dich dann wieder, oder? Also Liebe ist beständig. Sie ist aber auch verlässlich. Man kann sich auf die verlassen. Sie lässt sich also nicht einfach auflösen. Ist eben auf Dauer angelegt. Und Liebe ist eben nicht beliebig. Und wie ich vorhin gesagt habe, Liebe kann ich ja nur schenken. Liebe kommt dann von meinem Herzen. Ich kann nicht Liebe irgendwo kaufen und dann irgendjemandem geben, sondern sie kommt von mir, von meinem Herzen. Eben diese Zugehörigkeit. Und es sollte dann eben auch einen Wert haben, wenn ich jemand liebe. Ich möchte vielleicht noch eine Anwendung versuchen zu machen. Und dabei ist es immer heikel, wenn man natürlich dann auch sich selber mit einbezieht. Also ich rede auch von eigener Erfahrung. Alle, die Kinder haben und vor allem die Kinder dann auch vielleicht auch erwachsen worden sind, die wissen, wir haben Kinder, da haben wir richtig echt Freude, oder? Das ist einfach, da läuft alles wie am Schnürchen, um sozusagen. Da gibt es aber auch Kinder, ja, da läuft nicht alles so, wie wir uns das denken. Wahrscheinlich kennen das der eine oder andere. Und die Gefühle, die man da hat, oder die Gefühlsbäder, die man da durchgeht, sind dann auch ganz schwierig zum Teil. Oder man ist dann vielleicht enttäuscht, oder man hat etwas erwartet. Man ist enttäuscht, frustriert. Vielleicht sogar verärgert. Oder man macht Selbstanklage, sagt, ja, ich habe zu wenig Zeit gehabt, zu wenig investiert oder was immer. Und als Resultat oft eine Entfremdung von der Beziehung mit diesem Kind. Und dann ist eben genau die Frage, ich als Vater oder eben auch als Mutter, wie steht das jetzt mit der Liebe? Und genau da ist es ein Entscheid, zu sagen, jawohl, ich lege mein Siegel auf diese Liebe zu meinem Kind. Unabhängig, was es macht. Unabhängig, ob es meine Erwartungen erfüllt oder nicht. Unabhängig, ob es jetzt den Weg mit dem Herrn geht oder nicht. Ich liebe mein Kind und versuche immer das Beste zu geben und versuche, was an mir liegt, alles zu tun, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich komme zum nächsten Vers. Feuerglut ist der Liebe Glut. Eine Flamme, Jahwes, oder im Urtext ist es sogar abgekürzt, Jah. Eine Flamme, Jah. Also von Jahwe abgekürzt. Übrigens ist das die einzige Stelle, wo Gott vorkommt. Das hat dann auch dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja gut, das gehört doch gar nicht in die Bibel. Da kommt ja das Wort Gott gar nicht vor. Das ist übrigens beim Buch Esther auch so. Hier haben wir einfach ein anderes Symbol jetzt vom Feuer, das eben eine ganz andere Grundbedeutung hat. Es spricht von Energie, von Kraft. Es spricht aber auch von dem Reinigenden, oder? Das Gericht ist zum Beispiel verbunden mit dem. Und wenn es eine Flamme Gottes ist, sehen wir eben, der Ursprung ist eben auch göttlich. Also die Liebe als etwas oder als eine wirkliche Kraft, als etwas, das da ist und Kraft hat auch im täglichen Leben. Ich gehe zum nächsten Symbol, muss zeitlich ein bisschen schauen, gell? Vers 7, Wassermassen können die Liebe nicht löschen. Ströme schwemmen sie nicht fort. Sehen Sie wieder der schöne Parallelismus. Das heißt, die Liebe, die jetzt hier auf der einen Seite wie ein Feuer eben da sein kann, das hier brennt im Herzen, wahre Liebe kann nicht einfach so ausgelöscht werden. Eben es können, meine Wassermassen ist ein Symbol eben für chaotische Kräfte, unkontrollierbar, bedrohlich. Das erleben übrigens jetzt alle im Süden von Portugal und Spanien. Diese Kräfte von Wassermassen, die sogar ganze Häuser wegspülen kann. Und das können eben Enttäuschungen sein, das können Widerstände sein und so weiter. Prüfungen. Und Gott lässt Prüfungen zu. Das heißt, die Liebe, die Beziehung, die wird geprüft werden. Und hier die Aussage, nichts kann diese Liebe wegspülen. Ich habe da ein Beispiel genommen aus einer sehr schwierigen, komplexen und menschlich unlösbaren Situation im Nahen Osten. Und das hat mir Eindruck gemacht. Wir haben hier Christen, also auch in den palästinensischen Autonomiegebieten gibt es Christen. Die sind dort, die leben dort. Haben Gemeinde dort, mit allen, sage ich mal, Widerständen, Problemen, Enttäuschungen, was immer Unrecht, das von beiden Seiten auch passiert. Und die sagen, wir weigern uns, Feinde zu sein. Boah, diese Aussage, müssen wir uns vorstellen, diese Aussage, dass vielleicht das eigene Kind umgebracht wurde. Und sie sagen, ich weigere mich, Feind zu sein, von Israel oder von den Palästinensern. Ich will Liebe zeigen. Das finde ich eben genau stark. All diese Widerstände können diese Liebe nicht wegspülen. Und das ist wirklich nur möglich, wenn eben Gott die Quelle ist. Ich möchte den Bogen jetzt wieder spannen zu Beginn. Wir haben dort das Cover gesehen, Liebe zu verkaufen und Hohelied 8,7 sagt, gäbe jemand seinen ganzen Besitz für die Liebe, man würde ihn nur verachten. Eben Liebe ist unveräußerlich. Jesus Christus bietet dir seine Liebe an. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Oder ganz neu, wie sieht das aus bei mir, wenn ich schon mehrere Jahre mit Christus unterwegs bin, ist die Liebe eventuell wie bei den Ephesern, der Gemeinde von Ephesus, erkaltet, lau geworden? Jesus hat mal geantwortet, als er gefragt worden ist, was ist denn das wichtigste Gebot? Da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, also mit deinem ganzen Wesen sollst du Gott lieben. Das ist die Erwiderung von Gottes Liebe. Und da hat er gesagt, ein anderes Gebot, genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das dürfen wir so mitnehmen. Jetzt machen wir einen kleinen Werbespot, also nicht für das Bible College, sondern für szenische Bibellesung hören. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist eigentlich ein Hörspiel, das heißt, jede Rolle wird dann wirklich, also im Hohelied ist das wirklich, ich habe das gerade diese Woche nochmals gehört, ist einfach spannend zu hören. Das wird dann eben von einer Frau dann gelesen, die Sulamit, und auch mit Emotionen. Und dann der Mann, oder Salomon, wird gelesen, oder eben dann der Chor. Empfehle ich, kann man entweder das CD kaufen, beispielsweise beim Benedikt, oder bei Audible, das ist ja von Amazon, kann man das wirklich dort auch abonnieren und hören. Gut, ich fasse zusammen. Liebe ist verbindlich. Das ist das Symbol des Siegels. Also Liebe ist nicht einfach beliebig. Liebe ist göttlich. Es hat einen göttlichen Ursprung. Das sehen wir auch in dieser Feuerflamme. Die Feuerflamme Jahwes. Und die Liebe, die wahre Liebe, die göttliche Liebe, die Agape-Liebe ist unüberwindlich. Das sehen wir in diesen Wasserfluten. Wir haben nun einfach kurz Zeit, um darüber nachzudenken. Jeder sich überlegen, was nehme ich mit? Was will ich auch nächste Woche mitnehmen? Wo will ich auch Entscheidungen treffen? Und dann geht es dann mit einem Lied dann weiter.